Wir gehen mal weiter. Und ich hatte am Anfang euch ja gesagt, dass ich gerne möchte, dass ihr, wenn ihr Fragen habt und so weiter, dass ihr da auch die Fragen stellt. Und wir haben uns jetzt in der Kaffeepause wurde mir eine Frage gestellt und die würde ich gerne mal aufnehmen. Also nicht, dass wir jetzt große Fragestunde machen, das können wir im Laufe des Tages irgendwie noch einplanen. Also wenn ihr noch mehr von euch sind, die Fragen haben, merkt ihr euch, schreibt ihr euch auf, mal schauen, wie wir das einordnen, dass wir da nochmal drüber ein bisschen im Austausch sind. Aber eine Sache, die ich jetzt gefragt wurde und wo ich glaube, dass wir die doch nochmal gemeinsam betrachten sollten, ich möchte nochmal eingehen auf die Epheserstelle 4, wo die fünffältigen Dienste genannt werden und die konkrete Frage, muss ich dann also jeder Gläubige irgendwo in diesem fünffältigen Dienst wiederfinden? Also das heißt, es gibt fünf Dienste an die Gemeinde und irgendwie muss ich jetzt gucken, bin ich Apostel, bin ich Lehrer, bin ich Evangelist oder bin ich Hirte oder bin ich vielleicht doch ein Prophet? Und was machen wir denn, wenn du dich in den fünf Diensten nicht so 100% wiederfindest? Dann hast du ein Problem oder gehörst vielleicht nicht in die Gemeinde oder irgendwas? Also nein, das ist also nicht der Fall. Ich fand es gut, dass die Frage nochmal aufkam, weil uns das eigentlich in letzter Zeit wieder neu beschäftigt hat. Ich hatte da auch nicht so richtig eine Antwort darauf und muss gestehen, ich war eher in dieser Richtung, ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie muss man dann gucken, dass man den fünffältigen Dienst irgendwie auf die Gemeinde drauf projiziert und dann haben wir das immer mal versucht mit uns vier Ältesten, war schon schwierig, fünf Dienste auf vier Älteste drauf zu projizieren. Das ging schon erst einmal mathematisch äußerst kompliziert und dann... Nein, wir haben keine Lösung gefunden. Und in der Tat gibt es... Gerade auch wenn wir vier uns betrachten, geht das gar nicht so richtig. Also da fehlt uns ein bisschen was und bei ihm ist ein bisschen was doppelt, bei dem anderen sind aber ganz starke Gaben da, die kommen aber in diesen fünf Bereichen gar nicht vor. Und das Forschen im Wort Gottes hat uns dahin geführt, dass das eigentlich der Vers 11, in Epheser 4, Vers 11, nur der Einstieg ist und eigentlich viel zu eng. Also dieser Vers fordert gar nicht, dass alle irgendwie in den fünffältigen Dienst sich wiederfinden müssen. Aber das sagt dieser Vers gar nicht aus. Und dazu müssen wir nämlich den Vers 12 mitlesen. Und ich lese das jetzt mal. Und Gott hat etliche als Apostel gegeben, also hier steht wörtlich und er, also Gott ist gemeint, ne? Hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und jetzt stellt sich die Frage, warum hat er die fünf Sachen gegeben? Und die Antwort finden wir im Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das heißt also, im Vers 12 erfahren wir nicht, dass hier steht, damit die Gemeinde irgendwann mal sich komplett wiederfindet in den fünf Diensten. Das steht nicht im Vers 12. Im Vers 12 steht, dass diese fünf Gaben an die Gemeinde gegeben sind, damit Menschen, die diese Gaben haben, die Heiligen ausrüsten. Und für was? Für das Werk des Dienstes. Und unter dem Begriff Werk des Dienstes offenbart uns die Bibel einen viel, viel größeres Spektrum wie nur diese fünf Dinge. Das heißt also, um es nochmal richtig auf den Punkt zu kriegen, wenn du jetzt meinst, also ich finde mich nicht explizit ganz genau, ich bin ein Apostel, ich bin ein Hirte, brauchst du dir keine Angst zu machen, weil es kann sein, dass Gott möchte, dass du das Werk deines Dienstes einfach nur verrichtest. Dass du vielleicht nicht zwingend dafür jetzt berufen bist, andere mit auszurüsten, aber du sollst ausgerüstet werden, vielleicht von einem Lehrer, der dich gut lehrt, oder von einem Hirte, der sich auch um deine Befindlichkeit oder um deine Wunden kümmert. Und dann hast du einen Dienst, eine Gabe, eine Fähigkeit, etwas, was weit, wo es sich, was nicht nur in den fünf Dingen ist, was viel breiter geht. Und um das mal, das Breitere mal ein bisschen aufzuzeigen, müssen wir uns mal noch ein paar mehr Bibelstellen anschauen. Und da gehen wir mal in den ersten Korintherbrief im 12. Kapitel. Dort finden wir nämlich noch einige Antworten zu diesen. Was mache ich denn dann, wenn ich in den fünf Dienstbereichen mich gar nicht so explizit wiederfinde? Und da lesen wir unter anderem im 1. Korinther 12, Vers 7 und dann weiter. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken, also das hat man ja schon in diesem Bibelvers, also jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und dann wird nochmal beschrieben, was wird denn jedem oder den verschiedenen heiligen Gläubigen verliehen? Nämlich wird durch den, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben, in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung, in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Und wenn wir dann nochmal in den gleichen Kapitel in den Vers 28 gehen. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Hier finden wir eine ziemlich schöne Parallelstelle zu dem Epheser 4, Vers 11. Er hat einige eingesetzt, etliche, also nicht alle. Hier, also wenn wir es mal wörtlich nehmen, er hat nicht alle dazu, es sind, müssen sich nicht alle wiederfinden. Aber etliche, einige von uns habe er eingesetzt als Apostel, zweitens als Prophet, drittens als Lehrer. Und dann kommt schon zu dem Vers 11 aus Epheser, eine, unterscheiden sich die Verse. Über, hier werden zum Beispiel nicht alle fünf Dienste genannt, sondern hier werden erst einmal nur Apostel, Propheten und Lehrer genannt. So dann aber Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistung, Leitung, die Gabe der Leitung, verschiedene Sprachen, also in anderen Sprachen zu reden. Also hier finden wir dann, nach der Grundaussage, Gott hat fünf Dienste gegeben, den fünffältigen Dienst, wie wir es im religiösen Sprachgebrauch halt so uns angewöhnt haben, hat also diese fünf Sachen gegeben, um Heilige, also wiedergeborene Christen, die das Reich Gottes weiter ausbreiten wollen, demonstrieren wollen, denen hat er diese fünf Gaben gegeben, damit die ausgebildet, geheilt, ausgerüstet, hergestellt, befähigt oder was man da alles noch sagen kann, werden durch diese Dienste, damit sie selber erbaut sind und andere erbauen können und fleißig und auch zufrieden und auch entspannt diesen Dienst tun können. Und dann kann das sein, dir ist Weisheit verliehen, du hast kluge Gedanken, dir ist Erkenntnis, du hast Glauben, du hast die Gabe von Gebet, du hast Heilung, du kannst Wunderkräfte wirken, Weissagung, Geister unterscheiden, verschiedene Sprachen, du kannst Hilfeleistung, Leitung, Gabe von Leitung und, also, wie gesagt, da merkt ihr auf einmal, wie das unter diesen Gaben ganz, ganz breit wird. Wie da ganz, ganz viel wird und du nicht sagst, ach du meine Herren, ich bin kein Apostel, aber auch keine Hirte und was mache ich denn jetzt? Also da gibt es viel, viel mehr und wir sind manchmal viel, viel zu eng. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du Haken, 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 hast du nicht raus. So funktioniert nicht Reich Gottes. Das geht einfach nicht. Und wir sind froh, dass wir das gefunden haben. Eine letzte, also die Antwort wäre, muss ich mich da konkret wiederfinden? Nein, du musst dich nicht konkret in diesen fünf Dingen wiederfinden. Aber du solltest dann, wenn wir die weiteren Parallelstellen, Korintherbrief, und da gibt's dann auch noch die Früchte des Geistes, auch in dem kann man stark wachsen und dort kann man eine ganze Menge lernen, wenn du dort, wie denn diese Gaben sich dann am Ende auch zeigen, da kannst du dann Galater 5, Vers 22 noch nachlesen und so weiter, schlag mal jetzt nicht auf. Was ich noch aber dazu sagen möchte, diese... Und ein bisschen wiederholt sich das von dem, was ich schon gesagt habe. Diese fünf Dienste sind zum einen explizit wirklich fünf Dienste. Da gibt es eine Person, der heißt, an den Winter und da ist ein Apostel. Wie auch immer, so ist das halt. Aber in diesen Diensten sind, die sind gleichzeitig, so möchte ich es mit meinen Worten mal ausdrücken, auch so eine Art Charaktereigenschaften und Vorgehensweisen. Ein Apostel ist immer einer, der Grundlagen anspricht, ganz klar und deutlich ist, die Wahrheit auf dem Herzen hat und sagt, wenn du so weitergehst, geht deine Ehe kaputt, das geht nicht. Du musst an dieser Stelle, guck mal, im Epheser steht, und da ist hier das Thema Unterordnung, hier ist aber auch das Lieben deiner Frau, und da ist irgendwas bei dir schief. Diese Grund, da ist, das beginnt mit einer Grundhaltung. Ich liebe die Wahrheit. Oder ich liebe die Offenbarung von Gott, die Propheten. Oder ich liebe das Wort. Und das Wort erklärt das Wort wieder. Oder ich liebe das Herz meines Bruders, meiner Schwester. Oder ich liebe die Verlorenen. Und da brennt's in mir, den Verlorenen was zu sagen. Da beginnt vorher ganz viel eine Art, ja, ich weiß, eine Art Charakter, wie eine Grundhaltung ist in diesen Diensten enthalten. Und diese wiederum, in diesen Grundhaltungen, da solltest du dich wiederfinden. Da solltest du, du solltest nicht sagen, die Wahrheit ist mir egal, ich bin halt eine Hürde, da kannst du mir mit der Wahrheit nicht kommen. Oder das Wort lese ich unnett, weil ich bin halt kein Lehrer. Was soll mir das Wort? Ich bin hier einer, der ganz prophetisch ist, ich empfange alles vom Herrn. Das geht nicht, das wäre die falsche Haltung. Aber diese Angst zu haben, jetzt kann ich mich nicht genau einordnen, ich bin eher der, der mal jemand hilft, die Hilfeleistung, die Barmherzigkeit, das Gebet oder mal für einen Kranken zu beten und dies und das, das ist da, irgendwo finde ich mich da viel mehr wieder. Dann sei entspannt und freu dich, weil du sollst lediglich durch diese Dienste ausgerüstet werden, damit du dieses Werk, dieses Dienstes, was dir jetzt anvertraut ist, wenn du das in Freude tust, und wenn es das Blumengießen ist in der Gemeinde, tu das erste Mal, und wenn du im Kleinen treu bist, geht Gott mit dir die nächsten Schritte. Also das zu dieser Frage war eine sehr gute Frage, denke ich, und es war gut, dass wir, waren wir irgendwie auf dem Herzen, dass wir das in der großen Runde nochmal beleuchten, damit dann nicht einer sagt, jetzt passe ich hier nicht rein und muss man wohl eine neue Gemeinde suchen. Also so ist es nicht. Gut, ich möchte jetzt in der verbleibenden Zeit vor dem Mittagessen noch auf Anforderungen an Hirten im Einzelnen eingehen. Also ihr merkt, jetzt wird es schon ein ganzes Stück spezieller. Und wir wollen uns das mal ein Stück angucken, wie Gott denn das sieht und wie Gott sagt, was legt er denn in diese Menschen hinein, die sagen, das Ding mit dem Hirten ist meins. Ich möchte da auch wieder ein paar Sachen als Fundament hinstellen, als absolute Grundlage, die unabdingbar sind, also die muss jeder haben. Und dann gibt es noch ein bisschen Beanforderungen an meine Person und zum Schluss grundsätzliche Anforderungen an diesen Dienst, wo man sagt, bei Anforderungen an meine Person, da wird es schon ein bisschen spezieller, wo man sagt, der eine ist einfach auf dem Gebiet ein bisschen stärker und der andere ist auf dem Gebiet stärker. Wo man dann sagt, das ist auch individuell, das ist schon alleine zum Beispiel ein Mann und eine Frau, die gehen schon anders an Sachen ran als Hirte und so weiter, so dass es da schon Nuancen gibt. Es müssen nicht alle gleich sein. Aber bei den Anforderungen an Hirten gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die müssen erstmal alle haben. Und wenn du dort schon wackelst, dann würde ich dir raten, also zum einen entweder merkst du, der Hirtendienst ist nicht wirklich mein Ding, aber wobei ich sagen möchte, diese Grundvoraussetzungen, die kannst du am Ende für jeden Dienst, das kannst du eigentlich lernen, dieses eine, die Grundvoraussetzungen kannst du für jeden Dienst lernen. Wenn ich jetzt über Propheten oder über Lehrer oder Evangelisten was sagen würde, müssten diese Grundvoraussetzungen eigentlich auch bei jedem da sein. Das ist also jetzt nicht der Punkt, aber wenn du jetzt sagst, hier bin ich noch dünn aufgestellt, dann ist das mit den Grundvoraussetzungen erstmal das erste Arbeitsfeld, woran du lernen und arbeiten und vorwärts gehen sollst. Ich möchte mal mit einem Zitat anfangen, was speziell bezogen ist, schon auch oder stark mit auf den Hirtendienst ist, wobei das bei anderen natürlich auch zutrifft. Derek Prinz hat mal eine Aussage getätigt, dass Gott und die Bibel misst geistliche Stärke daran, inwieweit wir in der Lage sind, die Schwächen der anderen zu tragen. Also dort kommen wir ein ganzes Stück tiefer hinein in diesen Hirtendienst, in die Anforderungen an diesen Dienst. Er misst geistliche Stärke daran, inwieweit wir in der Lage sind, die Schwächen anderer zu tragen. Also wir müssen, wenn wir auf diesem Gebiet uns berufen fühlen, da mit dem Herrn umgehen, da vorwärts gehen, wirst du mit einer Sache konfrontiert sein, die zieht sich wie ein roten Faden durch diesen Dienst. Du wirst immer mit den Schwächen der anderen Menschen konfrontiert sein. Ein Stück weit das auch ertragen müssen. Und da hat Gott auch im Wort Gottes vorgesorgt. Da hat auch gesagt, ertragt euch einander. Das hat er nicht ohne Grund gesagt, weil die Schwächen der anderen mich manchmal auch sehr herausfordern, bis zu dem Thema Nerven. Ja, darf also euch vielleicht nicht, aber mich. Also, das sind, und deswegen ist es so wichtig, meine Grundvoraussetzung, weil diese Herausforderung auf mich zukommt, die Schwächen der anderen zu tragen, ist eine Grundvoraussetzung: Herr, ich hänge von dir ab und nicht von mir selbst, nicht von meinen Kenntnissen, nicht von meiner Erfahrung, nicht von meiner Erziehung, meinem Ansehen oder meinem Dienst. Also egal, was du in deinem Dienst als deine Stärke bezeichnen würdest, und ich will dir die auch nicht wegnehmen, ich freue mich über alle Leute, die in gewissen Gebieten wirklich auch selbstbewusst, selbstsicher und stark sind. Aber abhängen, also abhängig sein, die meine Bestätigung daraus ziehen, meine ich mit abhängig sein, muss ich vom Herrn. Dass ich ein Hirte bin und dass ich auch ein Ratgeber bin und dass es mir vielleicht gut tut, dass Leute mich um Rat fragen, mag alles sein, dass es mir wirklich gut tut. Das wäre geheuchelt, wenn ich sage, das brauche ich alles nicht. Es ist schon gut, wenn Leute dir Vertrauen entgegenbringen und das ja, tut unserem Ego auch ein bisschen gut, muss man einfach sagen. Also wir sind alle Menschen. Ne? Aber grundsätzlich, wenn das nicht der Fall wäre, muss ich immer noch glücklich sein in meinem Dienst, weil ich vom Herrn abhänge. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das muss mich glücklich machen. Herr, ich hänge von dir ab und wenn mir niemand mehr vertraut als Hirte, weiß ich trotzdem noch, dass ich glücklich sein kann. Du hast mich trotzdem als Hirte berufen oder in einem anderen Dienst, auf den das jetzt auf jemanden zutreffen würde. Ich bin glücklich in dir. Das ist die allererste Grundbasic und deswegen die Aufforderung, arbeite an einer sicheren Bindung, an einer sicheren Bindung an Gott. Also daran müssen wir arbeiten und die haben wir nicht automatisch oder nicht ständig. Es gibt Phasen, da hast du eine echt Bombenbeziehung zum Herrn. Du fühlst dich so nah am Herrn und da kann dir einer ransagen, was er will. Du bist sicher am Herrn und du bist nicht von deinem Sockel zu stoßen, weil du fühlst dich so glücklich und sicher am Herrn. Und ich habe solche Phasen gehabt. Und Jahre später habe ich alles in Frage gestellt. Wo ich sage, also scheinbar mache ich alles falsch, scheinbar, also wer mir das nicht glaubt, da muss ich dann mal mit meiner Frau unterhalten. Ich habe dann schon manchmal gesagt, wenn die das alle besser bringen, sollen sie es doch alle machen. Die können doch alle mal Ältester sein, dann können die das doch gerne mal unter Beweis stellen, dass ich, und wo ich dann gesagt habe, ey, Moment mal, warum rutscht mir das jetzt alles weg? Und das war nicht, weil Leute zu mir böse waren, sondern weil ich nicht mal so nah am Herrn war. Das musste ich nach Jahren relativ nüchtern feststellen. Ich könnte den Grund oder die Ursache, dass jetzt mir scheinbar alles wegrutscht, nicht an meinen Geschwistern festmachen. Das wäre unfair und falsch gewesen. Es war schlicht und ergreifend, dass ich nicht mehr so nah war am Herrn, weil ich habe mich leben lassen, also leben lassen im Sinne von noch ein Termin und das noch und das noch und das noch und dann kommt alles Mögliche zu kurz. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich gehe dann noch ein Stück tiefer darauf ein, dass es gerade bei Hirten, gerade das Thema Lasten tragen, Lasten mittragen, Probleme anderer zu erfahren und Dinge zu wissen, die vielleicht andere gar nicht wissen in der Gemeinde, da müssen wir an der sicheren Bindung an Gott arbeiten. Das ist unser, wie soll ich denn sagen, unser Bonner an der Kaimauer. Das Riesending, was einbetoniert ist, wenn du mal irgendwo an der Küste bist und wo die Riesenschiffe festmachen, wo du sagst, das Ding musste wahrscheinlich in 10 Jahren hast du das nicht weggebiggert, was da vor ein Ding eingebolzt ist. Das Ding, das ist Gott. Und da musst du deinen Tau drum machen und sagen, egal wie sehr das da rauf und runter geht und die See da tobt, ich hänge an Gott. Und das macht Arbeit. Also ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Das ist nicht so, ich bin einmal bekehrt, ich bin einmal berufen und dann geht mir es immer gut im Herrn. Wenn ich da nicht dranbleibe, rutscht dir alles weg und du fängst an, Gedanken zu denken, das glaubst du selber von dir nicht, was möglich ist, was du vor Gedanken denken kannst. Und urplötzlich kommt Gedanken auf, wo du sagst, naja, vielleicht gibt's Gott gar nicht, oder wie ist denn das, oder was? Wo du sagst, hallo, was ist denn jetzt los? Und das müssen wir zuallererst wissen, dass wir dort dranhängen. Bibelstelle da dazu, Apostelgeschichte 20, Vers 28, ist mir ein Grundsatz geworden, nachdem ich das mal gemerkt habe und sage, na, Gott sei Dank hatte ich Geschwister und meine Ehefrau und alles, die gesagt haben, Frank, du musst umdenken. So habt nun Acht auf euch selbst. Also nochmal Apostelgeschichte 20, 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Natürlich ist das speziell von Paulus an die Ältesten von Ephesus gerichtet, diese Stelle. Aber ich glaube, in jedem Bibelvers finden wir biblische Grundlage und biblische Sache, die wir auf jedes Leben von uns persönlich anwenden können und ich denke auch müssen. Das heißt, erstens, habt Acht auf euch selbst und zweitens, auf die ganze Herde. Und nicht, habt Acht auf euch selbst und irgendwie wirst du auch durchkommen. Das steht nicht in dieser Bibelstelle. Da steht sogar zuerst, habt Acht auf euch selbst und dann auf die ganze Herde. Das ist die richtige Reihenfolge, das ist die sichere Bindung an Gott, das ist eine Grundvoraussetzung als Anforderung an den Hirten, so sage ich das mal heute, aber wie gesagt, ich hatte es schon vorweggenommen, das ist eigentlich eine Grundsache, wenn wir jetzt über Propheten reden würden, wenn wir über Lehrer reden würden, das wäre dasselbe. Dann möchte ich...
Ja?
Also ich würde sagen, also ich sage den Spruch nochmal laut, wenn es auf der Aufnahme ist. Ich kenne den Spruch auch. Während du dich um andere kümmerst, kümmert sich Gott um dich. Ja, ich glaube, da ist was dran, weil du Phasen hast in jedem Dienst, wo du ein Stück dich selber investierst, ein Stück von dir gibst. Das hängt mit Zeit zusammen, das hängt mit vielleicht mit Geld zusammen, das hängt mit anderen Dingen zusammen, wo du sagst, ja, ich könnte ja jetzt auch auf meiner Terrasse liegen, aber jetzt sitze ich hier und bereite die Predigt vor. Oder ich könnte jetzt auch in die Pizzeria gehen, aber jetzt habe ich das Gespräch. Ich könnte mit meinem Mann oder mit meiner Frau ein Gläschen Wein trinken jetzt und jetzt gehe ich aber nochmal hier unten mit, ich dort unten Hofkern. Oder was auch immer, praktisch oder nicht praktisch. Und wenn du sowas sagst, das mache ich für den Herrn, dann wirst du das nie umsonst machen und wird Gott sagen, ich gebe dir deine Freiheiten und deine Dinge, auch das, was dein Herz begehrt, was du brauchst. Du wirst dich nicht fürs Reich Gottes investieren und dann als Loser dastehen. Die anderen sind alle erholt und du bist ausgepowert. Trotzdem glaube ich, also dass ich sage, dieser Satz stimmt, glaube ich aber trotzdem, dass wir eine Verantwortung haben, eine Selbstverantwortung haben, dass wir unsere sichere Bindung an Gott aufrechterhalten und ein gesundes Maß vom Heiligen Geist irgendwie empfangen, wo muss ich Nein sagen, wo sind meine Ruhephasen, wo arbeite ich über dem Maß, kommen wir dann noch drauf, über dem Maß, was mir zugedacht ist, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die zu hoch für mich sind, gibt es auch in jedem Dienst. Gibt es Dinge, wo du eben nicht in deiner Liga spielst. Und diese ganzen Dinge, meine ich, dort muss man auch aufpassen. Und das wird uns Gott nicht automatisch abnehmen. Wenn das automatisch so wäre, dann dürfte kein Pastor einen Burnout haben. Weil dann würde das ja ganz genau stimmen. Weil ich habe nur für die Gemeinde. Und jetzt habe ich die Scheidung und die psychische Krankheit. Na, was ist denn jetzt mit Gott? Hat sich da Gott nicht gekümmert? Weil er sich um andere gekümmert hat? Also diese Rechnung geht nicht auf, obwohl dieser Satz eigentlich keine Lüge ist. Weil Gott wird immer sagen, wenn ich was investiere ins Reich Gottes, sagt, du wirst nicht zu kurz kommen, ich achte auf dich. Also so sehe ich diese Geschichte. Also es gibt eine Mitverantwortung und das hängt auch mit unserem freien Willen zusammen, weil wir haben immer den freien Willen zu sagen, ich mach das oder ich lass das. Das wird uns Gott nie abnehmen. Ein weiterer Punkt, der mir auf dem Herzen liegt und der sich von der Bibel her an sich aus einer Kritik oder aus einer Anklage, kann man fast sagen, ergibt, was Jesus sagt. Aber ich will nicht sagen, dass ihr diese Leute seid, keinesfalls, aber dieser ganze Bereich, der letztendlich auch nur den Punkt 1, die sichere Bindung an Gott, ein Stück vertieft, ist, wir müssen selbst hineingehen in das Reich Gottes. Selbst hineingehen, habe ich das genannt, und es resultiert für mich aus diesen Stellen Matthäus 23, 13 und Lukas 15, 52, wo Jesus sich den Schriftgelehrten und den Pharisäern und den Gesetzesgelehrten entgegenstellt und sagt, ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ihr seid selbst nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Die zwei Stellen sind Matthäus 23, Vers 13 und Lukas 11, Vers 52. Ich möchte diesen Punkt nicht allzu sehr ausweiten und ich will das nur als eine zusätzliche Untermauerung auch zu dieser Grundvoraussetzung sagen. Wir müssen selbst ins Reich Gottes eingehen, also nicht nur, ich bin unbekehrt, dann ist alles richtig. Also wir müssen diese sichere, feste Beziehung zum Herrn haben. Wir müssen gerade als Hirte Gott kennen als Tröster, Gott kennen als Wiederhersteller, Gott kennen als derjenige, wo ich Lasten ablegen kann, meine Lasten und die Lasten anderer. Das ist ganz wichtig und wir müssen dort selbst hineingehen. Wir müssen zuerst in das Reich Gottes hineingehen, bevor wir andere dort hineinführen können. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn du selber letztendlich aus deiner eigenen Kraft, aus deinem eigenen Verstand oder aus deinem eigenen Vermögen arbeitest im Reich Gottes und willst dann anderen erzählen, das musst du mit dem Herrn klären und der Herr nimmt dir die ganzen Lasten ab und du weißt selber nicht, was es heißt, deine Lasten beim Herrn abzugeben, dann kommen wir auf diese Stufe dieser Pharisäer und Heuchler, dass wir selber gar nicht dort hineingehen, gar nicht wissen, was Gott ist und dann können wir es anderen schwer erklären. Und die nächst schlimmere Stufe ist, dass wir dann sogar das noch hindern. Andere, die dann hinein wollen, die sagen, ich suche Gott. Wo ist denn der Vater, der mir die Lasten abnimmt? Und du verhinderst es, dass andere dort hineinkommen können. Also das hat was mit deinem, mit unserem Leben zu tun. Das müssen wir unbedingt haben. Eine logische Folge oder ein weiterer Punkt zu den Grundvoraussetzungen an Hürden. Ich muss es immer auf dem Schirm haben, dass Jesus unser Vorbild ist. Also wenn wir irgendjemanden nachmachen, wenn wir irgendjemand nacheifern, wenn wir in diesem Dienst irgendetwas sagen, ja, wie soll ich es denn tun? Wir müssen das Leben Jesu kennen, die Reaktionen von Jesus kennen. Jesus ist unser Vorbild, denn Philipper 2, Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und in einer anderen Bibelstelle, Johannes im Johannesevangelium im 10. Kapitel, gibt es zwei Stellen, der Vers 11 und der Vers 14, die vertiefen das nochmal, in welcher Weise Jesus unser Vorbild ist. Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also dort gibt es also für mich eine Herausforderung oder eine Dimension, wo ich sage, die ist für mich noch gar nicht ergriffen. Aber das ist ein bisschen das, wo ich sage, das ist ein bisschen die Vision. Ich glaube nicht, dass Gott das von uns erwartet, was Jesus nur tun könnte. Dass er im wirklichen Sinne sein Leben gelassen hat für die Schafe. Aber das Leben lassen beginnt schon für mich, dass ich ein Stück weit Zeit lasse für andere. Damit lasse ich einen Teil meines Lebens. Dass ich vielleicht einen Job nehme, der mir nicht so viele Überstunden oder Fahren in ganz Deutschland einbringt, um für andere da zu sein. Ja, möglicherweise habe ich da unter Umständen nur ein halbes Gehalt von dem, was ich als Außendienstler oder als sonst wer oder sonst wie verdiene. Und wenn du sagst, das mache ich für den Herrn und der Herr wird mich versorgen, dann lässt du einen Teil deines Lebens, weil du dann vielleicht ein Pullo fährst und nicht ein A6. Auch das sind Dinge, wo du dein Leben lässt. Und da ist Jesus unser Vorbild. Und dann ist noch eine Geschichte, Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bei den Meinen bekannt. Also das gibt schon die erste Ausblick auf das, wenn wir dann im Detail noch einmal auf den Charakter eines Hirten eingehen. Hier nur so viel, Jesus ist unser Vorbild und Jesus kennt die Seinen, er kennt seine Schafe und seine Schafe kennen ihn. Also da beginnt sich dieses Gebiet von Beziehung aufzufächern und aufzufalten, von Kennen, von Vertrautsein, von Herz zu Herz sein. Und das hat Jesus auch gemacht. So hat Jesus agiert und deswegen ist es einer der Grundvoraussetzungen für den Hirtendienst. Jesus ist unser Vorbild, ihm eifern wir nach. Und ein letzter Punkt zu diesen Grundvoraussetzungen, bevor wir dann tiefer gehen in die Anforderungen an meine persönliche Charakter, an meine Person. Ich muss mir sicher sein, als Basis, die Ausrüstung kommt vom Herrn. Ich werde dann noch ein Stück eingehen müssen auf die ganzen Sache, Qualifikation, Lernen, Dazulernen, etwas mir auch aneignen auf dem Gebiet, was auch etwas ist, was uns nicht erspart bleibt. Trotzdem, deswegen sage ich das in diesem Geschichte, in dieser Fundament oder Vorrede zu den Anforderungen an Hürden. Wir müssen davon immer wieder davon ausgehen, die grundsätzliche Ausrüstung ist ein Geschenk und eine Gabe vom Herrn. Wir können und sollen dazu lernen, werde später noch was dazu sagen, aber grundsätzlich ist es von Gott. Jede Gabe ist eine spezielle Salbung von Gott, die uns zugeteilt ist, die wir uns nicht erarbeiten können. Damit möchte ich nicht Fleiß und Investition in Frage stellen. Auch Fleiß ist im Reich Gottes etwas, was wir brauchen, manchmal sogar noch mehr, wie es zurzeit vorhanden ist. Aber wir dürfen damit nicht den Grundsatz aushebeln, dass jede Gabe eine spezielle Salbung von Gott ist, die uns zugeteilt ist und die wir uns nicht erarbeiten können. Wir werden das dann noch sehen bei grundsätzlichen Begabungen eines Hirten, wo du merkst, ja, wie willst du das erarbeiten? Das hast du oder das hast du nicht. Und dass es sowas gibt, dass es grundsätzliche Dinge gibt, die hast du oder die hast du nicht und der andere hat halt was anderes, das liegt daran, dass es eine Salbung ist von Gott, die grundsätzlich ein Geschenk ist, eine Gabe, die wir uns nicht erarbeiten können. Ich nehme mal eine Sache nur mal voraus, meinetwegen, dass die Hirten die Fähigkeit haben, das Herz eines anderen zu erreichen, was Veränderung nach sich zieht. Der Satz wird nachher vielleicht nochmal kommen, aber die Fähigkeit, das Herz eines anderen zu erreichen, also das ganze Gebiet Vertrauen und sowas, das kannst du dir nur im äußerst begrenzten Maße erarbeiten. Das wird dir entgegengebracht oder halt nicht. Das ist einfach so und weil das vom Herrn kommt. Deswegen weiß ein Lehrer auch nicht, warum der das so verzieht im Wort Gottes. Die Zusammenhänge sind logisch. Du musst die Epheserstelle und nimmst die Apostelgeschichte dazu und das dazu. Und das ist ja logisch, was fragst du noch? Und ich sage, oh, ich lese da manchmal hin und her und drehe mir die Bibel rauf und runter und verstehe das nicht, was ich hier lese. Und der Lehrer sagt, ich weiß nicht, was du dich so anstellst. Und da kann dir auch nicht erklären, warum er das so begreift. Und ein Apostel, das habe ich selber schon miterlebt, der betritt einen Gemeinderaum und sagt fast instinktiv, was hier faul ist. Das kannst du vergessen. Das ist hier, das kann ich doch gleich sagen, an was das liegt. Die müssen mal mit der Leitung oder mit da oder mit jenem. Ich gucke da manchmal meinen Freund, den Mitbruder an. Ich sage, wie hast du das jetzt? Kann er mir auch nicht erklären, wie er das erkannt hat. Wo ich sage, oh, die haben alle so schön gelächelt. Und er sagt, oh, hier ist was oberfaul. Das haben die Gaben oder sie haben es nicht. Deswegen ist eine Grundbasis. Umgekehrt ist es auch zu sagen, es gibt manche Dinge, die sind einfach da. Da kümmert sich schon mal Gott dafür, darum. Wenn er der Meinung ist, in dir einen Hirten gefunden zu haben, dann gibt er dir erst einmal die Grundbasis mit.
will jetzt keine Zahl nennen, 80% oder nicht oder mehr oder weniger. Ich keine Ahnung, es gibt eine Grundbasis, wo er sagt, das ist das erste Mal, das hast du das erste Mal. Und dann gibt es noch einen gewissen Bereich von Fleiß und von Weitergehen. Okay. Ja. Hier hat er mir noch eine zweite Sache aufgeschrieben. Hirten nach dem Herzen Gottes haben eine spezielle Salbung. Durch diese fühlen sich Menschen aus der Welt zum Leib Christi hingezogen. Ah, das ist sowas, die Ausrüstung kommt vom Herrn. Wie willst du das erlernen, dass Menschen sich hingezogen fühlen durch dich zum Leib Christi? Und das gehe ich dann noch drauf ein, das ist ganz wichtig, dass die Leute sich hingezogen fühlen zum Leib Christi, zur Gemeinde und nicht in allererster Linie zu dir, weil du so ein netter Kerl oder so ein nettes Mädchen bist. Und das ist etwas, das kommt von Gott. Und ich habe da noch eine ganze Menge mehr zu den Stärken von Hirten dann später noch rausgearbeitet, die ich euch dann gerne mitgeben möchte. Und möchte diesen Punkt von diesen Fundamenten, dass die Grundvoraussetzung, dass wir selbst im Reich Gottes sind, dass wir von ihm aus abhängen, dass Jesus unser Vorbild ist und dass die Grundausstattung von Gott kommt. Es ist ein Satz, der ein bisschen in das geht, was der Buddy vor uns gefragt hatte, wo ich sage, ja, da ist was dran. Wenn du dich um andere kümmerst, kümmert sich Gott um dich. Also was ist da schon dran? Und das Zitat, was ich da hier gefunden hatte, was mir so gut gefallen hat, Gottes Herz wendet sich zärtlich jenen zu, die bei Nacht über die Herde wachen, die pflichtbewusst, treu und unauffällig ihren Dienst tun. Hirtendienst hat viel was damit zu tun, ein Stück weit das zu ertragen, dass dein Dienst unauffällig ist. Dass du bei Nacht über der Herde wachst, dass du dir dieser Pflicht bewusst bist, dass du treu bist und dass es dir reicht, eben unauffällig zu sein. Und für alle die, die dann sagen, sag mal, wäre ich dann gar nicht gesehen oder beachtet oder falle ich dann durchs Raster, ist Gottes Zusage, dass sein Herz wendet sich zärtlich denen zu, die bei Nacht über die Herde wachen, die pflichtbewusst, treu und unauffällig ihren Dienst tun. Also das gehört für mich auch in den Bereich, deswegen habe ich das als letzten Satz zu diesen Grundlagen. Also auch von Gott gibt es eine Grundlage her. Von Gott gibt es eine Basic, wo er sagt, darauf kannst du dich verlassen. Wenn du deinen Dienst tust, treu, unter Umständen sogar an vielen Stellen unauffällig, ich wende mich zärtlich zu deinem Herz. Ich werde das nicht vergessen. Ich habe es gesehen. Vielleicht hat es unter Umständen in der Gemeinde niemand gesehen, was du da getan hast. Gott sagt, ich habe es gesehen. Und wenn du das mit der richtigen Motivation getan hast, wird das Früchte geben und wird das auf deinem himmlischen Konto angeschrieben sein. Und das ist wichtig, dass wir da manchmal, dass wir dann auch wirklich dauerhaft Freude haben an diesem Dienst, wenn du manchmal sagst, es ist irgendwie scheinbar, scheint es niemand zu bemerken, wie viel ich bete, wie viel ich Zeit investiere und so weiter. Gott bemerkt es. Darauf kannst du dich verlassen als Basis, als Grundfundament. Das steht. Okay, jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und das konkreter machen. Was hat das mit meiner Person zu tun? Und was fordert das dann außer diesen Grundvoraussetzungen, die ich auch nicht nochmal nenne, die jetzt erst einmal stehen, zusätzlich, die speziell vielleicht nicht so genau alle tun und wollen und machen. Eine wichtige Sache ist, die wir brauchen, eine biblische Gemeinde braucht nicht in erster Linie fähige Finanzverwalter, Diplomaten und herausragende Redner, sondern vor allem Hirten, denen das Wohlergehen in der Gemeinde am Herzen liegt. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, die ich so relativ fundamental an die Personen auch in den Raum stellen will, weil ich ein Stück weit glaube, dass dieser Hirtendienst unterbelichtet wird. Weil wir hatten das gesagt, es braucht einen guten Lehrer in der Gemeinde und 300 Leute sind versorgt mit dem Wort Gottes. Aber bei 300 Leuten weiß ich nicht, ob 30 Hirten reichen, die wirklich zu versorgen. Und du hast nirgendwo eine Ältestenschaft von 30 Leuten. Also kann unmöglich nur der Dienst der Leitung und der Ältestenschaft sein. Oder du hast mehr Ältestenschaft in Leitung wie Gemeindemitglieder.
Also, und die Anforderung an die Person eines Hirten, dir muss das Wohlergehen der Gemeindemitglieder am Herzen liegen. Und nicht nur aus diesem Grund, weil ich bin ja hier Leiter und beziehe hier Geld und werde hier bezahlt, also muss ich gucken, dass es läuft. Also das ist gänzlich zu schmal. Ein Hirte, das ist die Anforderung an eine Person, eine Anforderung, das Wohlergehen der Gemeindeglieder liegt mir am Herzen. Und ein weiterer Punkt, eine Anforderung an einen Hirten. Hirten sind sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Herrn der Herde bewusst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Menschen, denen wir helfen, die gehören dem Herrn und nicht mir. Auch ich muss, wie ich selber am Herrn hänge, die Leute an den Herrn binden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Jeder Dienst eines Hirten, der Menschen nicht an den Herrn bindet, sondern an sich, muss verboten werden. Den dürfen wir in der Gemeinde nicht arbeiten lassen. Entweder bindest du die Leute an den Herrn oder du lässt die Finger davon. Du machst dich strafbar gegenüber den Herrn. Du vergreifst dich an Eigentum des Herrn. Das muss sich ein Hirte absolut bewusst sein. Das ist nicht einfach mal Larifari sicherlich. Sieht das so aus? Ach, es war doch nur eine Tasse Kaffee und das war doch nur mal ein Gespräch. Wir haben nur einen Spaziergang gemacht und das ist alles nur meine Freundin. Mag sein, dass das im Praktischen sich so äußert, dieser Hirtendienst. Wenn du aber da dahinter die Motivation hast, ich heile dich, von mir kriegst du den Rat und geh ja nicht zu jemand anders. Ich bin die Weisheit in Person. Gott wird das strafen. Gott wird das nicht zulassen. Und deswegen muss sich ein Hirte der Verantwortung gegenüber dem Herrn der Herde bewusst sein. Also da brennt mein Herz, dass wir das nicht missachten. Und leider wurde das getan und das richtet immensen Schaden an. Das richtet einen Schaden an, dass Leute zuweilen in Gemeinden zwar sitzen oder vielleicht schon nicht mehr in Gemeinden sitzen und nichts mehr von Leitung und Führung zu hören wollen und niemand mehr vertrauen wollen. Und diesen Schaden hat nicht Gott angerichtet, den haben wir Menschen angerichtet, weil wir die falsche Motivation hatten und uns der Verantwortung gegenüber dem Herrn der Herde nicht bewusst waren. Also das ist eine absolut wichtige Anforderung. Wenn du dieser Sache nicht bewusst bist, dann denk erstmal in Ruhe drüber nach und werde dir erstmal klar, in welcher Dimension du am Ende arbeitest. Hirte sein ist nicht irgendetwas, wo du sagst, ja, wenn ich schon nicht gut reden kann und ich keine Massen erreiche, na, dann tue ich ein bisschen rumseelsorgen irgendwie, da habe ich wenigstens was zu tun. Das geht auf keinen Fall. Das ist der Eigentum des Herrn und für das Eigentum hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Und es gehört ihm und wir müssen die Leute an ihn binden. Aber das ist echt eine Herausforderung. Deswegen habe ich hier eingeflochten die Frage, die ich schon in der Einleitung so ein bisschen formuliert hatte. Und warum kann ich kein Hirte sein, wenn ich selbst keine Heilung und Wiederherstellung erfahren habe? Dort liegt hier in dieser Sache, das ist die Anforderung an meine Person. Und ich sehe das nicht, dass sie dem Herrn gehören, das Wohlergehen der Gemeinde mir am Herzen liegt. Ich sehe das nicht oder ganz schwer, wenn ich selbst keine Heilung und Wiederherstellung erfahren habe. Es ist eins der größten Nöte, die ich sehe, wo es mir bald im Bauch umdreht, dass Leute auf dem Bereich des Hirtendienstes arbeiten, die selber schwer geschädigt sind. Die brauchen diesen Dienst für sich. Die sind schwer geschädigt, die hatten nie Aufmerksamkeit, die hatten vielleicht eine schlechte Kindheit, die hatten nie irgendwie Zuwendung erfahren. Und jetzt baden die in diesem Dienst, weil da endlich Leute da sind, die stundenlang ihren Rat hören wollen und nur ihr Ohr das leihen können. Und das ist so schön. Mein Vater, meine Mutter, die hat immer gesagt, komm aus dem Knick, beeil dich und nie und nichts. Und jetzt habe ich endlich jemand, wo wir stundenlang beim Kaffee oder beim Tee sitzen können. Und das ist so schön. Zuerst musst du geheilt sein. Und wenn du sagst, ich brauche das für mich, diesen Dienst, dann kannst du das nicht im Reich Gottes tun. Weil oftmals, das habe ich leider auch gesehen, die Leute arbeiten dann an dem, was sie selbst gern hätten.
Sie hätten selbst gern Zuwendung. Sie hätten selbst gern Bestätigung. Sie hätten selbst gern Befreiung. Und dann verstehe ich dich doch so sehr, ja, du armes Missbrauchopfer. Ein Missbrauchopfer ist arm und da müssen wir Mitleid haben. Mitleid ist ein ganz wichtiges Merkmal, was einen Hirten mit auszeichnet. Aber nicht auf dieser seelischen Ebene aufgrund meiner eigenen Verletzung. Weil ich selber, da ich vertraue auch keinen Männern. Das weiß ich, wie du dich das fühlst in deiner Ehe. Also ich bin seit 10 Jahren geschieden und ich weiß, wie beschissen Männer sind. Ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das ist kein Hirtendienst. Das ist ein Miteinander klagen und weggehen von dem, was das Wort Gottes sagt. Sondern sagen, ey, du hast bei dir Holberts in deiner Ehe. Guck mal, was sagt denn das Wort Gottes? Habt ihr euch so, hast du dich als Frau so verhalten? Verhält sich dein Mann so? Passt das? Und wenn das nicht passt, was können wir machen, damit Segen kommt aus dem Einhalten der Ordnung Gottes? Das macht ein Hirte. Und das kannst du nur, wenn du selber sicher bist. Wenn du selber sagst, wenn du nicht Annahme saugst von den Leuten, mit denen du Umgang hast. Deswegen kannst du kein Hirte sein, wenn du selbst keine Heilung und keine Wiederherstellung hast. Blinde können keine Blinden führen. Das sagt das Wort Gottes. Wie soll ein Blinder einen Blinden führen? Und deswegen ist das so wichtig. Als Hirte musst du eine geheilte Persönlichkeit sein. Weil ich die alle so verstehen kann, die armen, gedemütigten Hämmel in der Gemeinde. Ich weiß, ich bin einer von euch. Das ist gerade nicht das, was den Leuten hilft. Du kannst möglicherweise, und das habe ich oft erlebt, auch in meinem Leben so der Fall, sagt, ich kann das verstehen, weil ich durch diese Prozesse durch bin. Ich hatte auch keinen Vater, ich hatte auch das. Oder möglicherweise sagst du, ich musste auch durch eine Scheidung durch. Oder irgendwas, wo du sagst, ja, das ist gemäß dem Wort Gottes, ist das schade, dass ich das sagen muss. Aber ich habe Heilung erlebt. Und ich habe Wiederherstellung erlebt. Und deswegen kann ich dir jetzt als Hirte sagen, du musst diesen Weg gehen. Das ist ganz ganz wichtig, weil wir ansonsten diese seelische Bindung aufbauen, wo wir die Leute an uns binden und nicht an den Herrn. Ein Merksatz dazu, Hirten helfen heilen, aber der Heiland ist Jesus. Hirten helfen heilen, aber der Heiland ist Jesus. Das müssen wir im Fokus haben. Und Hirten sind befähigt, Lasten zu sehen. Das ist so. Manchmal siehst du es Leuten, wenn du wirklich die Gabe des Hirten hast, siehst du es Leuten manchmal an der Nasenspitze an, was in ihrem Herzen los ist. Und sie sind befähigt, Lasten zu sehen. Aber der Träger der Lasten ist Jesus. Das sind wichtige Geschichten, Anforderungen an die Person eines Hirtens, damit du immer wieder sagen kannst, Hesekiel 34, 15 zum Beispiel steht, ich selbst will meine Schafe weiden und lagern, sprich Gott der Herr. Du bist nicht, als Hirte bist du nicht die letzte Instanz. Die letzte Instanz ist Jesus, ist der Vater selber und dort bringen wir die Leute hin. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Sache. Anforderungen an meine Person, weitere Dinge. Selbst in Jüngerschaft sein. Jüngerschaft heißt, wir vertrauen uns anderen Leuten an. Wir sind offen. Wir geben Rechenschaft. Wir sind gut belehrbar, wir lassen uns selbst etwas sagen. Ja, ich weiß, Christoph, das fällt dir schwer, mir auch. Die Aufzählung. Wie habe ich das jetzt hier gemacht? Ja, also in Jüngerschaft sein bedeutet, wir sind gut belehrbar. Wir lassen uns selbst etwas sagen. Wir sind offen. Wir geben Rechenschaft. Ein Hirte teilt auch sein Herz mit. Weil wir brauchen von Zeit zu Zeit Leuten, die uns mal die Augen öffnen. Also ich habe schon Dinge gehabt, wo ich Monate mit Leuten Umgang hatte, Gebete und auch was weiß ich, Befreiungsgebet und was wir nicht alles hatten und irgendwo gemerkt habe, dass wir auf der Stelle treten. Und es war, hat mir wirklich gut getan, mal im Rahmen des ältesten Teams, wo ich eben solche Leute habe, wie Apostel, Lehrer und prophetisch begabte Leute. Ich sage, was sagt denn da dazu? An der Stelle, ich habe ja schon 20 Mal den gleichen Rat gegeben, irgendwie komme ich nie weiter.
Und dann sagt mal jemand, der das von der apostolischen Seite sieht oder von einer anderen Begabung, oder selbst nur von einer anderen Charakterseite, wir müssen das nicht alles immer so aufblasen mit frommen Vokabeln. Selbst einfach nur einer, der die Sache ein bisschen lockerer sieht, sagt, ey Frank, hast du mal das und das gefragt? Nee, noch nie. Na mach mal. Also da gibt's da manchmal so, wo man sich so verknotet, und deswegen muss ein Hirte selbst in Jüngerschaft sein, weil wir sind fehlerhaft und haben auch einen blinden Fleck bezüglich unserer eigenen Person oder bezüglich der Sachen, die wir gerade, in der wir gerade arbeiten. Und deswegen müssen wir unser Herz mitteilen, müssen Rechenschaft geben. Ein Hirte ist kein Alleingänger. Also ich persönlich, ich weiß, dass es auch noch verbesserungswürdig ist, aber ich gebe mir zum Beispiel Mühe, wenn ich mit Leuten aus unserer Gemeinde seelsorgerlich Umgang habe, dass ich, wenn es irgendwie geht, ein gewisses Maß an Rechenschaft unseren Hausgruppenleiter gebe, wo die Leute mit drin sind. Hier und da weiß ich das, dass mir das manchmal irgendwie durch die Lappen geht, aber grundsätzlich versuche ich da den einen oder anderen mal anzurufen und sage, pass mal auf, mit denen hatte ich ein Gespräch, das und das läuft. Das heißt nicht, dass ich dem irgendwelche Inhalte erzähle oder seelsorgerliche Sachen weiter babbern tue. Aber zu sagen, pass mal auf, der hat das und das mit der Arbeit und so, und dass er schon so lange arbeitslos ist oder dieses und jenes. Ich habe mit dem geredet und da gab es auch Gebete und da will der mal jetzt vorwärts kommen, so dass der Leiter einfach nur weiß, aha, okay, da läuft was, da bin ich dran, da ist jemand anders noch mit dran und so weiter. Aber das ist zum Beispiel für mich eine so eine Sache, was ich also entweder bei den Ältesten oder mit unseren Hausgruppenleitern und Jupsleitern versuche ich da offen zu sein, als Hürde mein Herz und meine Sachen mitzuteilen, um da ja nicht zu einem Alleingänger zu werden. Ihr könnt euch dazu Galater 2, Vers 2 anschauen. Es ist für mich eine Paradestelle, wie Paulus nach Jahren seines Dienstes nach Jerusalem zu den Leuten zieht, mit denen er sich mal gestritten hat. Also wir müssen das mal uns auf der Zunge zergehen lassen. Dass Paulus sagt, ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, also den Aposteln, Petrus und Johannes und Jakobus, den legte er Rechenschaft ab über seine Arbeit. Und das war dieser Petrus, den er gesagt hat, sag mal ganz ehrlich, du bist doch selber Heuchler. Mit den Juden machst du so ein auf Jüdisch und bei den anderen machst du dann ein auf Hochditassen. Da geht auf einmal alles, wo der gesagt hat, Petrus, das geht nicht. Und selbst diesen Mann hat er gesagt, dem gebe ich trotzdem Rechenschaft. Da hätte er sagen können, ja, der ist bei mir unten durch. Was ist denn das für einer? Und er hat gesagt, ich zog aufgrund einer Offenbarung hinauf, legte ihnen insbesondere den Angesehen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündigte, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen bin. Und ich habe mir das zu einer Angewohnheit gemacht, Rechenschaft zu geben bei meinen Mitbrüdern und bei den Leuten, die da involviert sind in irgendwelche Prozesse, damit ich nicht vergeblich laufe. Das ist zum Beispiel auch ein Mittel, um mangelnde Effektivität, was manchmal so Hürden so ein bisschen anhaftet, dass sie nicht so effektiv sind, dass alles irgendwie manchmal sehr lang dauert und so. Das sind also so Sachen, wo sie sagen, wo damit kannst du das verhindern. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Römer 1, Vers 12 könnt ihr euch noch aufschreiben. Bibelstelle, gegenseitiger Austausch. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Unser Leben mitteilen, könnte man jetzt wirklich in der Tiefe noch viel dazu sagen. Aber nur, dass ihr das mal wisst, dass also Römer 1, Vers 12 und 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Also zu dieser Galater 2, Vers 2 Stelle. Also es ist eine Menge biblische Fakten, wo man sagt, Offenheit, Rechenschaft und das ganze Thema Jüngerschaft ist eine Anforderung an meine Person. Eine weitere Anforderung, die ich jetzt auch nicht in der Tiefe ausführe, aber die einfach hier reingehört, ein Hirte muss ein Vorbild sein. Und das bezogen eigener Lebenswandel, eigene Familie, eigene Beziehung, eigene Prioritäten, Umgang mit Geld, sauberer Lebenswandel. Es ist eigentlich logisch. Wie will ich einem sagen, du musst aufhören mit Trinken, wenn ich selber Trinker bin? Man muss ein Vorbild sein. Und ich möchte nicht das so sehr herausstellen, dass du jetzt übelst unter Druck bist. Wir sind alle fehlerhaft, wir brauchen auch alle Gnade untereinander, miteinander und es ist nicht die Anforderung, dass du alles richtig machst. Das stellt die Bibel übrigens an keiner Stelle. Die Sache ist, Fehler zu sehen und wie gehe ich mit den Fehlern um, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Es bleibt aber unterm Strich diese Sache,
dass wir ein Vorbild sind. 1. Petrus 5, Vers 2. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Vorbilder der Herde ist ein Hirte. Das ist eine Anforderung an meine Person. Dann habe ich einen Punkt, der mir auch in letzter Zeit mir persönlich erst neu wichtig geworden ist, oder wo ich war mir gar nicht so sehr bewusst. Eine Anforderung an Hirten ist, er will sich weiterentwickeln. Ein Hirte hat das auf dem Schirm, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt gebe ich gleich, dass ihr das nicht in die falsche Richtung. Damit meine ich nicht zuerst Schulungen oder irgendwelche Lehrgänge, um zu sagen, wie kann ich denn die Psychologie noch besser erlernen? Wie kann ich denn noch irgendwie ein besserer Therapeut sein oder irgendetwas? Darum geht es bei dem Hirtendienst nicht. Sich weiterzuentwickeln. Also ich nenne euch zwei Gebiete, wo ich sage, da bin ich schwach und da will ich weiterkommen. Und deswegen ist dieser Punkt hier in meinem Konzept aufgetaucht. Ich weiß, dass ich mich weiterentwickeln muss auf dem Gebiet Gebet und auf dem Gebiet prophetisch zu sein. Ich glaube, das sind Schlüssel für den Hirtendienst. Nicht die therapeutischen Ansätze und irgendwo, wo kann man dann noch pädagogisch und vielleicht Familienaufstellung oder dies oder das, was man alles teilweise aus der Esoterik kennt. Das führt nicht zum Herrn. Das führt irgendwo hin, wohin weiß ich ohne genau, aber auf jeden Fall nicht zum Herrn. Hirten nach dem Herzen Gottes und Anforderungen an Hirten ist ganz was anderes. Wir bewegen uns nicht auf dem Gebiet eines christlichen Therapeuten, sondern bewegen uns in diesem fünffältigen Dienst, um Menschen zu dem Herrn zu führen. Und das läuft für einen Hirten über die Schiene, stark zu sein im Gebet und stark zu sein im Prophetischen. Das ist etwas, was wir in mir persönlich in letzter Zeit sehr, sehr wichtig geworden sind. Und ich muss es zugeben, ich habe am Anfang, wo ich in der Gemeinde angefangen habe, dachte ich, ach du meine Güte, du bist Handwerker und sonst irgendwas, du hast von dieser ganzen Sache weder Predigen gelernt, du hast weder irgendwas gelernt. Und dachte ich, was musst du jetzt machen? Machst du jetzt irgendwie doch noch irgendwie sowas ähnliches wie so ein Theologielehrgang oder irgendwo irgendeine Ignis-Klinik mich ein bisschen ausbilden zu lassen? Und ich war dann froh, dass ich meinen Freund an meiner Seite hatte, der hat gesagt, lass diesen Quatsch später lieber, kommt mehr raus. Habe ich dann auch gemacht, Gott sei Dank. Aber ich habe festgestellt, das ist was, wo Hirten wachsen müssen. Und gerade das Wissen um den Herzenszustand einer anderen Person, das gehört in den Bereich des Prophetischen. Da brauchst du Offenbarung und zu sagen, ey du in deinem Herzen, eigentlich, ich habe den starken Eindruck, du bist bitter. Oder du bist verschlossen. Oder ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube nicht, dass du mir die ganze Wahrheit erzählst. Das klingt gut, was du erzählst, aber das Bild, was ich da kriege, ist ein ganz anderes. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Das sind prophetische Fähigkeiten, die müssen wir lernen und das dazu gehört, dass wir da bereit sind, uns weiterzuentwickeln. Und auch im Gebet. Gerade es gibt Dinge, da. Also ich habe es immer mehr gemerkt, wo ich wirklich an meine Grenzen gestoßen bin. Und Grenzenerweiterung musst du über Gebet. Der Zusammenhang zwischen Prophetie und Hirte, noch Bibelstellen dazu, das schlagt man jetzt nicht auf, könnt ihr aber aufschreiben, Korinther 14, Vers 3. In dieser Bibelstelle finden wir... Sehr gut. Ich schlage doch auf. Ich liebe 1. Korinther, weiß ich. Sorry. Stimmt, habe ich heute früh noch schnell dazu geschrieben. Es ist mir heute früh beim Frühstück eingefallen, diese Stelle. Deswegen bin ich jetzt hier nicht ganz so. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zum Trost. Dieses ganze Reden zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Dort ist ganz klar der Hirtendienst gemeint und oder mit angesprochen. Und der ist hier verknüpft mit Weissagung und Prophetie. Weissagung und Prophetie verbunden mit Erbauung, Ermahnung, Ermunterung, Trost. Also dort gibt es im 1. Korinther 14, Vers 3 eine Brücke zu dieser Sache, warum wir uns weiterentwickeln sollen, zum Beispiel in diesen prophetischen Sachen. Und Dann gleich noch der nächste Vers, der 14, nicht der nächste, übernächste, 14, Vers 5. Dort steht dann, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr, dass ihr alle weissagen würdet. Also da hat er nicht nur die Propheten gemeint, der Paulus. Da hat er eben auch andere gemeint, dass in den Diensten, die es noch gibt, der prophetische Aspekt sehr wiederkommen muss. Und das eben auch in dem Hirtendienst. Bei all den Dingen des Weiterentwickelns und des Vorwärtskommens möchte ich aber noch eine Sache dazu sagen, und die ist für jeden, wo er steht, woanders, aber es ist erst einmal eine Grundsatzgeschichte: bleibe in deiner, ich sag's in Anführungsstrichen, Liga. Jeder steht woanders mit seinem Hirtendienst. Und es ist erst einmal wichtig, dass wir erst einmal in der Liga spielen, für die wir, zu der wir aufgestiegen sind. Wenn du in der dritte Liga wer ein bisschen Fußball mag, wenn du in der dritten Liga aufgestiegen bist, ist das schön, in der dritten Liga zu spielen. Wenn die dann aber im Pokalspiel auf eine Bundesliga-Mannschaft treffen, dann passiert es manchmal, dass die 6:1 verlieren, weil die einfach zwei Ligen höher spielen. Und so ist es auch in einem Dienst, dass wir sollen das übernehmen und aufnehmen, was uns anvertraut ist. Wir sollen bereit sein, uns weiterzuentwickeln, aber Römer 12, Vers 6, gemäß die verliehenen Gabe ausüben, gemäß des Glaubens. Gemäß der Glaubensgeschichte, wie weit ich bin. Und das muss ein gesundes Maß haben, dass wir dann nicht irgendwann mal über das Ding hinausgehen, wo wir mit unserem Glauben und mit unseren Fähigkeiten stehen. Ja, und ein letzter Punkt, den ich zu diesem Thema noch sagen möchte, Anforderungen an meine Person. Ich glaube, eine Anforderung an Hirten ist, dass Hirten aufmerksam sind. Und aufmerksam hinsichtlich anderer Personen. Ich meine hier nicht empfindlich. Es gibt einen kleinen Unterschied. Es gibt Leute, die sind hochempfindlich. Sobald da irgendetwas im Busche ist, merken die das alles. Das ist nicht unbedingt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, der große Unterschied, um das leicht einzuordnen, was ist aufmerksam und was ist empfindlich. Ich glaube, Empfindlichkeit fokussiert sich stark auf meine Person. Oh, jetzt wurde ich nicht gegrüßt. Oh, jetzt hat man mir nicht Danke gesagt. Also ich habe ein Hirtenherz, ich habe das gleich gespürt. Stelle ich meine Fragen, ob das so das ist, was Gott meint. Und Aufmerksamkeit fokussiert sich auf den anderen. Sag mal, ich habe das schon im dritten Sonntag beobachtet. Wenn ihr reinkommt, kommt ihr zusammen rein als Ehepaar und dann sitzt ihr immer drei Stühle voneinander entfernt. Das ist doch kein Zufall. Oder habe ich hier was falsch mitgekriegt? Habt ihr eine Sorge? Habt ihr ein Problem? Darf ich euch mal was fragen? Und das fragt man dann auch nicht, wenn 20 Leute drumherum stehen. Wie geht's in deiner Ehe? Da ist man mal aufmerksam und passt vielleicht um einen Moment ab, wo man unter vier Augen ist. Weil das kann dem anderen einfach ein bisschen peinlich sein. Und dann kriegst du erst recht nicht die Wahrheit gesagt. Also das ist was anderes. Also Aufmerksamkeit und Empfindlichkeit ist was anderes. Aufmerksamkeit ist ein Fokus, eine Konzentration auf andere. Und empfindlich ist was, was oftmals ich bin jetzt nicht hier bedacht worden und das kann ja aber so nicht weitergehen. Also das ist empfindlich. Ja. Und jetzt würden wir praktisch zu dem nächsten Punkt kommen. Jetzt hatten wir die Anforderungen an meine Person durchgenommen und jetzt müsste es eigentlich weitergehen mit Anforderungen an den Dienst. Welche Anforderungen stellt das Wort Gottes an den Dienst? Und das wollte ich eigentlich alles noch vor der Mittagspause schaffen, habe ich aber nicht geschafft. Wir machen trotzdem Pause und gucken mal, wie weit wir dann nach der Pause kommen. Also bis hierher erst einmal. Amen.